einige Worte zu verlieren über die Situation des Olivenöls in deutschen Landen, also in Deutschland. Sie wissen, dass Deutschland aus klimatischen Gründen nicht imstande ist, Olivenöl herzustellen, geschweige denn Ölbäume in größeren Mengen in Form von Olivenhainen aufzubauen. Vielleicht in 100 Jahren, wenn das Klima sich weiter ändert, nicht? Aber bisher müssen wir uns mit zufrieden geben mit einigen Ölbäumchen auf der Mainau und auf der Reichenau, zwei Inseln im Bodensee. Also wir haben keine Tradition, wir müssen Olivenöl einführen. Was heißt das, keine Tradition zu haben? Wir mussten natürlich auch Öle und Fette für unsere Küche benutzen. Und da haben wir natürlich auf die einheimischen Produkte zugreifen müssen. Das sind also die einheimischen Öle wie Rapsöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, dann Traubenkernöl, dann was sich unter dem Namen Livio verbirgt und so weiter. Fette, Schweinefett, Gänsefett gehören auch noch dazu und Butter, Margarine ebenfalls. Die ältesten Spuren eines Olivenöls in deutschen Landen sind nicht sehr positiv. Wir haben es mal wieder mit der Hildegard von Bingen zu tun, die Anfang des 12. Jahrhunderts also tätig war und die also Olivenöl aus Süditalien, aus Apulien einführte und sich fürchterlich beschwerte über den grässlichen Gestank des Öls, das sei für die Speisen überhaupt nicht verwendbar und dergleichen. Was ich verstehen kann, denn die Transportmöglichkeiten damals, die waren katastrophal. Es gab keine eisgekühlten, schnell fahrenden Autos, es gab keine Flieger, sondern man hatte also Gefährte, die also mit Esels oder mit Pferdekraft also vorankamen. Und so waren also solche Öle wochenlang unterwegs, die natürlich also dieses Gerüttel in den damaligen Straßenverhältnissen und in heißer Sonne auch nicht vertragen konnten. Aber sie hatte auch was Positives am Olivenöl. Sie konnte es medizinisch hervorragend verwenden. Das sind also die ältesten nachweisbaren schriftlichen Spuren. Die nächsten Spuren sind verworren, sind da und dort klickert es ein bisschen. Also Olivenöl hatte noch nicht den Weg in die deutsche Küche gefunden. Mit Ausnahme der deutschen Kaiser, die also im 19. und 20. Jahrhundert also über ihre Köche Olivenöl begehrten. Das hat natürlich zur Folge, dass das Wissen der meisten Deutschen über Olivenöl sehr im Argen liegt und Fehlunterrichtungen haben das zusätzliche beigetragen, dass also das Wissen nicht stärker wurde. Also, wir haben es also mit einer Situation zu tun, mit einem Produkt, was artfremd ist. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, die Sehnsucht der Deutschen nach Italien, O Sole Mio, oder wenn die rote Sonne über Capri im Meer versinkt, nicht Rudi Schurike, und einige interessante Filme taten das Ihrige, um die Deutschen eben nach Süditalien zu locken, auch nach Spanien und Griechenland. Und dort fingen sie dann an, also diese Produkte mitzubringen, also Olivenöl. Hatten aber keine Ahnung, ob das was Gutes war. Damals gab es Olio Dante, das war also sehr in, da hat man sich ein kleines Döschen gekauft, hatte aber keine Ahnung, wie das zu Hause schmeckte, man probierte es auch nicht, sondern träufelte es einfach in den Salat, in die Pfanne und dergleichen mehr. Das sind natürlich also keine richtigen Untersuchungsmethoden. Nicht, wir haben das hier, mit, wie Sie vielleicht gesehen haben vorhin, mit Becherchen oder Gläsern, wo wir das ohne Brot, ohne irgendwie etwas degustieren. Die einzige Möglichkeit. Also so kam nach und nach, also kam also das italienische Olivenöl in deutschen Landen zum Tragen. Mit dazu beigetragen haben die vielen italienischen Fremdarbeiter, später auch die Spanischen, dann auch die Griechen, aber die Italiener waren der Überzahl. Überall entstanden dann Pizzerien, Ristoranti, nicht? Und dort wurde mit Olivenöl, zunächst war es Gutes, dann aber war es doch etwas fragwürdiges Olivenöl, weil es war eigentlich zu teuer für hiesige Verhältnisse. Das führte schließlich dazu, dass der Deutsche im Jahr etwa 800 Gramm verbraucht, was so gut wie gar nichts ist, also pro Kopf, im Vergleich zu dem, was Spanier und Italiener verbrauchen. Das bewegt sich zwischen 12 und 15 Kilo. Und in Griechenland bewegt es sich zwischen 15, 18 und 20 Kilo. Das sind schon ganz andere Mengen. Eine weitere Ursache für den geringen Verbrauch ist natürlich, dass viele Deutsche kommen und sagen, ich mag kein Olivenöl. Es hat einen komischen Eigengeschmack. Hat es nicht. Es hat immer einen komischen Fremdgeschmack. Was daran liegt, dass also Fehler in der Produktion entstanden sind, dass also Fehler in der Aufbewahrung zustande gekommen sind und dass also Großaufträge an Grossisten von riesigen Ketten eben das Ergebnis hatten, dass diese Grossisten also zum Beispiel den Auftrag bekamen, 12 Millionen Halbliterflaschen an Land zu ziehen. Das hat ein Hersteller vielleicht einmal, aber dann gibt es einen Nachholbedarf, dann hält es schon auf. Dann muss er alte gebunkerte Öl auftreiben, der Grossist, und diese haben dann einen komischen Fremdgeschmack, sodass man also die Abneigung durchaus verstehen kann. Der Deutsche ist also in der Klemme. Er hat wenig Möglichkeiten, sich zu bilden, weil die wenigen Publikationen nicht ausreichen. Ob das nun Testergebnisse von Stiftung Warentest sind, ob das nun Testergebnisse vom Feinschmecker sind oder hier vom Biopress oder wenn mal der Stern was veröffentlicht oder sonst jemand. Das sind dann meist also Publikationen mit gewissen Skandalölen begleitet, was auch nicht unbedingt anregend ist. Es ist aber wichtig, darauf aufmerksam zu machen, denn in Wirklichkeit haben wir eine Produktion jährlich von 5-10% natives Olivenöl extra, also der ersten Güteklasse. Der Rest ist alles mit Fehler behaftetes Öl, was also so 60-70% ausmacht. Und das ist, weiß Gott, keine Glanzleistung. Der Deutsche, der das ja nicht probiert, sondern gleich das Öl auf seinen Salat träufelt, kommt auch nicht so schnell dahinter. Aber die Situation ist so, wenn ein Olivenöl nicht den Ansprüchen nachkommt, die ein natives Olivenöl hat, eben, dass es also einen Säuregehalt von maximal 0,8 hat, dass es also frei von Defekten ist. Es darf also nicht ranzig, muffig, modrig, metallisch nach Holz oder nach Ölfliege schmecken und dergleichen mehr. Nicht? Denn hat es diesen Defekt, darf es nicht mehr den Namen natives Olivenöl extra führen, sondern nur noch natives Olivenöl ohne extra. Oder es ist so schlecht, dann ist es Lampantöl, was raffiniert als Resteröl dann in den Handel kommen darf. Leider wird also von der Seite der Großeinkäufer darauf kaum Wert gelegt. Die verkaufen einfach darauf Vertrauen, dass der Deutsche es ja nicht testet. Olivenöl nativ extra, was also den Namen lange nicht mehr verdient. Jetzt, warum denn Olivenöl überhaupt? Fragt man zum Beispiel zunächst einen Italiener, was machst du mit Olivenöl? Ja, kriegen sie eine unglaublich reiche Antwort, was er damit in der heißen Küche macht. Im Kochtopf, in der Röhre, in der Pfanne, in der Fritteuse und so weiter. Und wenn sie ihn unterbrechen, und was ist denn mit Salat? Mit Salat, wieso? Ach so, ja, der auch. Also man spricht nicht besonders über den Salat. Olivenöl wird im Mittelmeerraum hauptsächlich seit Jahrtausenden von Milliarden von Menschen in der heißen Küche verwendet. Und das ist richtig. Jede Mama Brutzel backt und kocht damit, jede Pizzeria, jedes Restaurante, gleich ob das Italien ist, Griechenland, Südfrankreich oder Spanien oder Portugal oder Nordafrika, überall wird Olivenöl in der heißen Küche hauptsächlich eingesetzt. Hier ist also Aufklärungsbedarf ziemlich nötig. Ich weiß, es gibt Stimmen in deutschen Landen, ja, das darf man doch nicht, ich habe gehört, das darf man nicht erhitzen. Das ist doch kein Beweis zu sagen, ich habe gehört. Wenn noch mal einer zu Ihnen kommt und sagt dies, dann antworten Sie, beweisen Sie mir das doch bitte mal auf der Stelle. Jedes Labor kann belegen, dass Sie Olivenöl bis 180 Grad erhitzen können, ohne dass toxische oder giftige Stoffe entstehen. Wenn Olivenöl dann mal anfängt zu rauchen oder zu qualmen, dann lag es nicht am Olivenöl, sondern am Koch, der nicht aufgepasst hat. Nicht? Sie können alles mit Olivenöl in der heißen Küche herstellen. Die alltäglichen deutschen Speisen, wie zum Beispiel Rührei, Spiegelei, Bratkartoffeln mit oder ohne Rosmarinzweiglein, eine Frikadelle, Reibekuchen, eine Leber, ein Filetstück und Fisch, was auch immer Sie wollen, hat ja tausend alte Traditionen. Und wenn Sie es nun den Italiener fragen, ja und warum nimmst du denn Olivenöl? Aha, ich will meine Speisen damit würzen und verfeinern. Siehe an, Olivenöl als Gewürz. Nicht? Es gibt etwa 700 Sorten, die ich nicht kenne, aber einen Teil davon schon. Nicht? Die Einteilung der Olivenöle geschieht in drei Gruppen, leicht, mittel und intensivfruchtig. Die leichten sind eher etwas süßlich, dann treten zartbittere Untertöne auf und der Abgang wird pikanter, wird kratzend. Das ist kein Negativum. Die intensivfruchtigen Olivenöle sahnen immer die Goldmedaillen ab. Nicht? Wir selber sind zu Hause auch schon so maßlos verwöhnt, dass wir fast nur noch die intensivfruchtigen Öle nehmen. Dieses Kratzen und Bitzeln im Hals ist ein Muss. Das sind die Antioxidantien, das sind die Polyphenole, die beweisen, dass das Öl frisch und lebendig ist. Ein Öl, was nicht mehr kratzt und überhaupt nichts mehr hinten im Hals verursacht, ist tot. Das können Sie dann für Ihre Fahrradketten verwenden. Ne? Brauchen Sie nicht wegschütten. So. Dann gibt es noch eine gewisse Konkurrenz in der heißen Küche. Wenn man zum Beispiel fragt, was nehmen Sie denn, wenn Sie Olivenöl schon nicht leiden können, aus den falschen Gründen? Ja, wir nehmen also Sonnenblumenöl in der heißen Küche. Aha, da haben wir schon einen Fehler, denn Sie dürfen nur drei Öle erhitzen, die im Handel sind, nämlich Olivenöl, Rapsöl und Erdnussöl. Und warum dürfen Sie das erhitzen? Weil alle drei Öle einen niedrigen Gehalt haben von mehrfach ungesättigten Fettsäuren. Zum Beispiel Olivenöl 7-9%, Rapsöl und Erdnussöl so 17-25%. Das ist immer ein bisschen schwankend. Ja? Alle Öle, wo der Gehalt der mehrfach ungesättigten Fettsäuren 50% übersteigt, werden auf die Dauer gefährlich für unsere Blutwerte. Zum Beispiel, also ein krasses Beispiel zu nehmen, sind Distelöle und Sonnenblumenöle. Die haben 70% plus minus mehrfach ungesättigte Fettsäuren, also das Zehnfache von dem, was Olivenöl hat. Und wenn Sie die erhitzen, geschieht Folgendes. Diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren oxidieren, stürzen sich auf unseren Low-Density LDL-Cholesterinspiegel, der oxidiert, steigt in die Höhe, wohin er nicht gehört. Die Olivenöle werden dadurch also in eine Situation gebracht. Das heißt, es werden Fettsubstanzen erzeugt, Schaumzellen. Die siedelt der Cholesterinspiegel LDL dann in unseren Blutbahnen an. Und der Körper reagiert, verkalkt die Zonen und die Basis für Arteriosklerose wird gelegt. Mit all den Spätfolgen wie Schlaganfall und Herzinfarkt. Da muss noch dieses Nichtwissen müsste also noch gewaltig also verbessert werden, damit man also die richtigen Öle erhitzt. Wenn Sie nun also Olivenöl verwenden, ist egal, ob in der heißen oder kalten Küche, haben Sie eine Substanz vor sich mit dem höchsten Gehalt an einfach ungesättigten Fettsäuren. Es bewegt sich je nach geografischer Lage zwischen 64-78% einfach ungesättigte Fettsäuren. Ob Sie die nun erhitzen oder kalt lassen, spielt keine Rolle. Ihr Cholesterinspiegel, nämlich HDL, wird leicht erhöht, was in Ordnung ist. Ihr LDL wird unterdrückt, was auch in Ordnung ist. Und Ihr Gesamtcholesterinspiegel ist damit erst recht in Ordnung. Nicht also Olivenöl, kalt oder heiß, ist unwichtig, aber Sie können es ja am besten erhitzen. Genauso gut wie Rapsöl und Erdnussöl. Der Deutsche hat also keine komplette Vorstellung, was man mit Olivenöl machen kann. Er weiß auch nicht, dass es mehrere Sorten gibt. Nicht zum Beispiel Olio Arola, Q10, Coratina, Picual, Arbequina und so weiter, nicht? Um einfach ein paar Namen zu nennen, müssen Sie sich nicht merken. Nicht? Es gibt etwa 700 Sorten, die ich auch nicht kenne. Ja. So, wie sieht das denn aus mit der Produktion? Es gibt allein in Italien über 600.000 Olivenölhersteller. Das weiß man auch nicht. Und ja, jeder stellt natürlich das beste Öl der Welt her und jeder hat den ältesten Olivenbaum. Das ist menschlich, nicht? Ich wurde immer gefragt, wo gibt es denn das beste Öl? Und da habe ich viele Jahre gebraucht, um endlich eine Antwort zu finden, die nicht zu widerlegen ist. Das beste Olivenöl kriegen Sie in der Ölmühle, wo Sie sich gerade aufhalten. Gehen Sie 50 Meter weiter, gibt es da wieder das beste Olivenöl. Das ist eine unendliche Geschichte, nicht? Also, das ist menschlich. Ich komme aus Unterfranken, das ist eine Weingegend. Selbstverständlich der beste Weißwein der Welt für uns ist ja Unterfranken. Wenn die in der Pfalz, in Spanien, Italien anderer Meinung sind, ist das völlig in Ordnung. So. Olivenöl hat manchmal gewisse Bitterwerte. Sie haben auf der Zunge vier Nerven, die Ihnen mitteilen, ob etwas bitter schmeckt, süß, sauer oder salzig. Es gibt ein gespaltenes Verhältnis zu bitteren Olivenölen. Das Bittere sollte man nicht verachten, ist das Oleuropein im Olivenöl, was also sehr wichtig ist für die Verdauungsorgane. Sie können dann auf den Markenbitter verzichten, wenn Sie Olivenöl zu sich nehmen. Und dieses Oleuropein bewirkt, dass Ihre Abwehr, Ihr Immunsystem gewaltig gekräftigt wird. Man ist ein bisschen heuchlerisch veranlagt mit den Bitterstoffen. Dann mag man doch plötzlich eine schwarze Brotrinde, einen schwarzen Kaffee, eine 80%ige Schokolade, ein Chicorée, nicht, oder ein bitter Lemon. Sieh an, das mag man, aber wenn das Olivenöl bitter ist, nicht. Nun muss ich allerdings ergänzend hinzufügen, es muss ausbalanciert sein. Es darf nicht nur bitter schmecken, sondern das Bittere muss sich die Waagschale halten mit anderen wahrnehmen, wie nach Artischocken, reifen Äpfel, unreifen Tomaten, Rosmarin und Oregano und dergleichen mehr. Wenn es nur bitter schmeckt, dann ist etwas geschehen mit den Oliven am Baum. Meistens ist das darauf zurückzuführen, dass also es nicht genügend Wasser gab. Dann trocknen die Oliven ein bisschen und es werden dadurch Bitterstoffe erzeugt, die unangenehm sind, wenn sie zu stark werden. Also dann hat man recht, das dann abzulehnen. Aber beim Kochen geht das ja auch unter, weil da andere Aromata sich dabei mengen. Also vom Salat, vom Fleisch, vom Schnitzel oder von den Gemüsesorten und dergleichen. Die Qualität eines Olivenöls. Darüber macht man sich in Deutschland gar keine Gedanken. Hängt von vielen Dingen ab. Es ist eine riesengroße Kette zwischen Ölbaum und Olivenölflasche. Wenn ein Kettenglied verrostet ist, wirkt sich das negativ auf die gesamte Entstehung aus. Zum Beispiel, das sollte eigentlich bei den Deutschen allmählich bekannter werden, wenn Sie ein Öl kaufen, was ist denn los, wie entsteht denn ein Öl, worin sind die Fehler, auf was muss man achten. Also eine Olive muss im richtigen Moment der Reife, muss gepflückt werden. Was heißt das? Wir haben 30 Jahre in Rom und in Apulien gelebt. Uns haben Bauern gesagt, der richtige Moment der Reife ist dann gekommen, wenn die Olive die Farben hat, die man im Auge einer Sardine erblicken kann. Da ich vermute, dass Sie noch nie in das Auge einer Sardine geblickt haben, will ich Ihnen das beschreiben. Wenn die Olive also die Farben hat, grün, gelb, rosa, rot, lila, blau, bräunlich, aber nie schwarz. Es gibt keine schwarzen Oliven, die die Natur herstellt. Wenn Sie schwarze Oliven irgendwo im Verkauf sehen, dann sind das sehr billige, also billig schmeckende Oliven, die man schwarz färbt mit Eisensalz. Dann schmecken die aber nicht mehr nach Olive, sondern nach Eisensalz. Und ich pflege häufig zu sagen, wenn Ihnen der Geschmack liebt, kaufen Sie sich lieber ein Stück Eisen und lecken daran, dann haben Sie nämlich denselben Geschmack. So. Also, der richtige Moment der Reife ist also wichtig, wenn Sie diese Farben sehen. Dann sollten die Oliven so schnell wie möglich gemahlen werden. Am besten ist es innerhalb der nächsten 2 Stunden. Man sagt 24 Stunden, okay, aber 2 Stunden ist ja noch besser. Dann sollten sie nicht in Säcken in die Mühle getragen werden, sondern in Kassetten, damit sie nicht zerquetscht werden. Dann geht es dann los. 2-Phasen-System, 3-Phasen-System, Hammersystem, Scheibensystem. Sehr, will ich nicht weiter erklären, weil es zu kompliziert ist. Das hängt also auch davon ab, wie werden dann die Öle dann konserviert, werden sie dann gefiltert oder nicht gefiltert. Jetzt gibt es die leicht mittelintensivfruchtigen Öle. Die leicht fruchtigen, weil sie kaum Antioxidantien haben, sollte man sofort filtern, damit sie stabil bleiben, weil nämlich in dem Fruchtfleisch, was ja dann in dem ungefilterten Öl noch so leicht daherin schwebt, ja noch Wasserpartikelchen sind. Und diese führen irgendwann also zu einem irgendeinem antioxidierenden Effekt, also es zum ranzig werden. Dann kommt es darauf an, wie man die Olivenöle aufhebt. Es ist sehr wichtig, dass man sie heute in Stahltanks aufhebt, in Inox, die selber entweder gekühlt sind oder in einem gekühlten Raum stehen. So um die 17, 16, 17, 18 Grad sind ideale Temperaturen. Dann sollte man in die Tanks ein Gas einleiten, damit bei sinkendem Ölspiegel nicht der Sauerstoff sich negativ oxidierend auf das Öl auswirkt. Also das Öl darf den Sauerstoff nicht berühren, sondern es soll durch eine Substanz, nämlich durch ein Gas, getrennt werden. Nun werfe, ja, der Wissensstand ist also sehr gering bei uns, was auch daran liegt, dass nicht genügend veröffentlicht wird. Nun werfe ich einigen Kollegen vor, dass sie zwar ihre wissenschaftlichen Ergebnisse aufgrund ihrer Eigenforschung sehr gut formulieren, aber leider nur im besten Fach Englisch und das dann in Organen, die Sie ja täglich lesen, wie American Journal of Nutrition oder was Sie als Abendlektüre auf dem Nachttisch liegen haben, die medizinische Wochenschrift. Nicht? Sie sehen, ich bin etwas ironisch, bin also Publikationsorgane, die nichts bringen, weil sie nicht vorhanden sind. Dann, ja, man sollte einen Monat jeden Tag die Bildzeitung haben und darin was veröffentlichen. Das wäre sehr nützlich, um das Know-how über die Olive zu vergrößern. Dann noch etwas. Wenn Sie also ein Öl einkaufen wollen, dann gehen Sie gefüllt mit Wissen wie natives Olivenöl extra, erste Pressung, erste Kaltpressung. Mit diesem Wissen gehen Sie dann also in den Supermarkt oder in den Tante-Emma-Laden oder was auch immer ist. Aha, dann stehen Sie vor einer Wand, da steht überall natives Olivenöl extra drauf, da steht überall drauf erste Pressung und Kaltpressung. Und jetzt sind Sie völlig verwirrt. Lassen Sie mich in Klammern hinzufügen, die Worte erste Pressung, Kaltpressung hat man aus dem Programm gestrichen, weil offiziell, ich betone offiziell, der Feind warm gepresstes Öl und zweitgepresstes Öl nicht im Handel waren. Inoffiziell aber zu 50-60%, darauf nachher mehr. Das heißt also, er ist völlig verwirrt, er weiß nun überhaupt nicht, was er einkaufen soll, wenn da also 50 verschiedene Flaschen da bei ihm entgegenlachen. Eine Hilfe ist aber, wenn er auf dem Rückenetikett nach dem Namen des Herstellers sucht. Wenn da nur draufsteht, abgefüllt für, vertrieben von oder importiert von, kann man das nicht empfehlen. Schauen Sie nach, ob der Hersteller draufsteht. Wenn da zum Beispiel draufsteht Berlusconi, dann wissen Sie, wo Sie dran sind. Nicht? Also, das ist also sehr wichtig, ein erstes Indiz. Dann, ich meine, wir merken das ja hier seit Tagen, das Know-how über das Wissen bezüglich defekter Öle liegt bei Null. Davon profitieren natürlich die Großfirmen, die also damit rechnen, dass der Deutsche also keinen Stammball nimmt, also keinen kleinen Becher und das Öl probiert, sondern gleich in seinen Salat träufelt oder auf seinen Schnitzel und so weiter und so weiter. Ne? Das müsste also eigentlich ein Dauerzustand werden, dass wenn man ein Öl gekauft hat, dass man ein kleines Schnapsglas nimmt, also einen halben Zentimeter hineinträufelt, daran riecht. Und wenn das dann also wunderschön nach Olivenöl duftet und darf begleitet sein durch Duft von Artischocken, reifen Tomaten, unreifen Äpfeln oder Oregano und so irgendetwas in der Art, ja, dann hat man schon mal rein geruchlich etwas Hervorragendes. Und dann sollte man den Mut haben, das auch das Stammball schlürfend über die Zunge nach hinten gleiten zu lassen. Da kann es natürlich sein, dass Sie etwas erschrecken, weil Ihnen plötzlich was Bitteres entgegenkommt. Nicht? Und Sie erst recht erschrecken, wenn es hinten im Hals kratzt. Das sind die Antioxidantien, die Polyphenole, die sind ein Muss. Die bezeugen, dass das Öl lebendig ist. Nicht? Wie ich vorhin schon gesagt habe, ein Öl, was da hinten gar nichts mehr bietet im Rachen, nicht? Das ist also müde, alt und oder tot. Nicht? Und das, damit können Sie dann Ihre Ketten vom Fahrrad verschönern. Ja, was kann ich noch sagen? Also, das Interesse des Deutschen an guten Ölen ist im Wachsen. Und das sollte man mehren, das Interesse. Das heißt also, dass also die Ansprüche größer werden, dass damit also die 50-60% an dekadenten Ölen so peu à peu doch aus den Läden verschwinden. Das ist meine Hoffnung und das war's dann für heute. Und dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit.